Wie schön wäre das, wenn mir alle Routineaufgaben abgenommen werden, die eher langweilig, monoton sind, wo ich sage, boah, ja. Und ich kann mehr in den zwischenmenschlichen Kontakt gehen, weil da sind wir uns, glaube ich, alle drüber einig. Tiefe zwischenmenschliche Verbindungen, das ist es, was die Zukunft ist.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Nico Rolli und Martin Permantier. Nico ist Gründer einer KI-Firma, Berater und Dozent an einer großen deutschen Hochschule in den Bereichen Management und Psychologie. Die beiden tauschen sich über das Thema künstliche Intelligenz, ihre Bedeutung für das Berufsleben, ihre Potenziale, Chancen und ebenso Bedenken aus. Sie sprechen über verschiedene Einstellungen zu KI, die Notwendigkeit, Studierende über deren Auswirkungen auf die zukünftige Arbeit zu sensibilisieren, sowie den potenziellen Nutzen von KI als kreativen Partner. Nico erläutert, dass trotz Automatisierung die zwischenmenschlichen Fähigkeiten wichtig bleiben und regt dazu an, KI als Werkzeug zu nutzen, um Kreativität zu fördern und sich unterstützen zu lassen. Gemeinsam reflektieren sie die Herausforderungen und Chancen, die mit der Integration von KI in unsere Gesellschaft verbunden sind. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo, hier bei Ich für alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Nico Rolli zu begrüßen. Hallo Nico.
Hallo, schönen guten Tag.
Nico, du bist Dozent für Gesundheitsmanagement, aber auch Speaker, Unternehmensberater und hast gerade ein Startup gegründet zum Thema KI. Und über das Thema wollen wir uns heute auch unterhalten, weil wir gemerkt haben, wow, es ist ja auch so ein facettenreiches Thema, wo vollkommen unterschiedlich darüber geredet wird. Die Haltung, mit der wir auf KI schauen, unterscheidet sich doch teilweise sehr stark. Du hast mir so ein bisschen auch erzählt, dass du gemerkt hast, oh, das ist ein relevantes Thema, wo man mal drüber reden könnte, weil du deine Erfahrung als Dozent an der Uni mit deinen Studenten so hast.
Ja, da sind wir ja direkt mittendrin. Also vielleicht an der Stelle erstmal nochmal herzlichen Dank für deine Einladung. Freut mich sehr. Freue mich sehr auf den Podcast mit dir, auf den spannenden Austausch. An der Hochschule mache ich tatsächlich immer wieder die Erfahrung, dass ich erschrocken bin, wie wenig KI-affin viele Studierende sind. Und ich habe ungefähr vor 4-5 Jahren angefangen, mich mit dem Thema KI auseinanderzusetzen, weil ChatGPT kam auf und ich habe angefangen, mich mit ChatGPT zu unterhalten und die ersten Erfahrungen gemacht. Das waren so 22. Da habe ich dann so gemerkt, ey, da kommt so ein großes Ding auf uns zu. Ja, eine richtige Welle. Jon Kabat-Zinn hat ja immer so schön gesagt, we can stop the waves, but we can learn to surf. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis zu sagen, okay, da kommt was Großes und versuchst du dich mal damit auseinanderzusetzen. Und das waren so die Einstiege und dann habe ich immer mehr das auch in den Unterricht integriert. Bin also viel mit den Studierenden im Austausch, dass wir uns Gedanken machen, hey, was heißt das denn eigentlich für unsere Arbeit? Weil das ist ja das Spannende. Nicht die Frage, wie wir das im Privaten nutzen, um unsere nächste Reise zu organisieren oder irgendwelche Literatur zu recherchieren, sondern eben zu sagen, was bedeutet das in dem Kontext Arbeit? Und das treibt mich jetzt eigentlich seit 3 Jahren um.
Ja, spannend. Und noch welche Verfasstheit stößt du denn bei Studenten, wenn du sagst, ja, das wird noch nicht so richtig wahrgenommen?
Allein die Frage, wenn ich nachfrage, wie viel von euch nutzen denn regelmäßig ChatGPT? Dann zeigen vielleicht 20% auf. Mhm. Und wenn ich dann nachfrage, wer hat's denn noch nie genutzt, dann zeigen 30-40% auf. Und das verwundert mich sehr. Ich meine, man muss ja dazu sagen, wenn ich die Studierenden richtig ärgern will und denen zeigen möchte, wie alt ich bin, dann sage ich immer, ich bin älter als das Internet. Und dann sage ich aber auch, das ist ja schon für Studierende, dass sie sagen, boah, wie alt ist denn der? Älter als das Internet. Und dann sage ich so, wissen Sie, was das Schöne ist? Sie alle werden ihren Kindern irgendwann erzählen, dass sie älter sind als die KI. Und dann wird wahrscheinlich genau dasselbe passieren, dass die Kinder dann auch sagen werden, wie, ihr seid älter als die KI. Also ich erlebe bei denen, die setzen sich zu wenig damit auseinander, die haben zu wenig Bezug, sie nutzen es viel zu wenig, machen sich auch zu wenig Gedanken drüber. Und eine zentrale Frage, die ich dann auch immer stelle, ich bin im Gesundheitsbereich und im Gesundheitsmanagement, ist dann, wie kann ich denn dafür sorgen, dass meine Arbeit durch Menschen weiterhin fortgeführt werden, dass ich nicht ersetzbar bin. Weil das ist die zentrale Frage, mit der wir uns alle in meiner Welt auseinandersetzen müssen. Und sind ja alles nur Thesen, weil wir gucken in die Zukunft. Ja, kann ja jeder nur auf seine innere Goldwaage legen und mal reinspüren, wie sich das anfühlt. Aber in meiner Welt ist es so, dass ich sage, ich würde gerne Menschen einladen, sich mit der KI auseinanderzusetzen, gerade in Bezug auf die Arbeit. Und das erlebe ich bei den Studierenden als zu wenig.
Mhm. Ja, es gibt ja verschiedene Perspektiven, da drauf zu schauen. Ich habe auch schon erlebt in Organisationen, die sagten, habe ich auch die gleiche Frage gestellt, nutzt der ChatGPT? Nee, da wird man ja blöde von. Ich dachte, krass, ne? Und jetzt kann man ja sagen, KI, ja, aber jetzt tritt's ins Bewusstsein, gibt's ja alles schon ganz lange. Ist aber die Frage, was man da wie womit bezeichnet. Ich habe neulich eine interessante Statistik gesehen, wo lernen Menschen ihre Lebenspartner kennen? Mhm. Im Vergleich zu den Jahrzehnten. Früher war es die Familie, die dir jemanden vorgestellt hat und so weiter. Und heute war es halt, was weiß ich, 70% online. Wie kommen denn diese Matches zustande? Naja, über Mustererkennung. Wer macht denn diese Mustererkennung? Ja, KI. Die macht dieses Matching nach so und so vielen Parametern. Das heißt, die meisten Beziehungen, die es gibt, aber 70% werden über KI zusammengebracht. Nicht über Mutti, nicht über Vater, nicht über Freunde, nicht über das Arbeitsfeld, sondern da ist ja schon verborgen ein Rieseneinfluss von Algorithmen und Mustererkennungsmaschinen, die unser Sozialleben beeinflussen.
100%, das wird ja noch viel krasser werden. Ich glaube, dass es irgendwann so sein wird, dass die Maschinen viel mehr über uns wissen, als wir selber über uns. Und dann wird's ja spooky, ja. Also das ist ja auch hochinteressant. Du hast ja auch ganz viel mit dem Thema Selbstentwicklung zu tun und das fängt ja bei Selbstreflexion an. Ich habe mal letztens ChatGPT eine Frage gestellt. Ich habe diese Erinnerungsfunktion an, das heißt, der erinnert sich an alles, was ich bisher reingestellt habe und habe gesagt, was kannst du mir denn über mich selber sagen, was ich bisher noch nicht weiß? Und das sind dann natürlich spannende Fragen. Und das sehe ich aber wieder als Chance. Dein Thema ist das Thema Haltung. Die Frage ist ja jetzt, wie begegnen wir der KI? Und das erlebe ich halt genauso, wie du sagst, als total unterschiedlich. Die einen als absolute Bedrohung. Ja, müssen wir uns dann auch Harari angucken und dann wissen wir auch Bescheid in seinen Büchern. Erst Homo Deus und jetzt Nexus. Da sehen wir ja ganz klar, da wird ja auch ein Szenario aufgemacht, wo wir sagen, boah, nee, also das müssen wir nicht unbedingt haben, ne? Aber die Frage stellt sich, wie gehe ich da grundsätzlich rein? Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, schon relativ früh, dass ich gesagt habe, ich sehe das nicht als entweder oder, sondern als sowohl als auch. Mhm. Warum nicht da eine Unterstützung holen? Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt kein Seminar oder keinen Workshop etc., wo ich nicht mal ChatGPT oder grundsätzlich die KI als Sparringspartner nutze, um zu sagen, hey, die und die Idee, welche Ideen hast du denn noch dazu? Lass uns mal zusammenbringen. Und da sage ich heutzutage, warum heißt bei Microsoft Copilot? Ja, weil es eben der Copilot ist, den ich an der Seite habe und ist mein Assistent, mein Sparringspartner, wo ich einfach mir Ideen holen kann.
Ja.
Das bedeutet für mich, dass ich kreativ mich austauschen kann und dass ich mittlerweile auch sicherlich 20-30% Zeitersparnis habe. Und das ist was ganz Relevantes. Und in meiner Welt sage ich auch mal wieder dazu, wenn wir mehr Zeit haben für das wirklich Wichtige, und das sind für mich Menschen und das ist die Wertschöpfung und die Wertschätzung in der Wertschöpfung, dann wäre es doch hervorragend. Ich habe ein Seminar mit Unternehmern gemacht zum Thema KI und dann sagte mir ein Unternehmer danach, auch 70, 80 Mitarbeiter, sagt mir danach, hey, das ist ja der Hammer, wenn ich das einsetze, kann ich 20% der Zeit nutzen, dann habe ich ja mehr Zeit für meine Mitarbeiter und meine Kunden. Und dann sind wir doch bei dem Bereich, wo wir sagen, wie schön wäre das? Wenn mir alle Routineaufgaben abgenommen werden, die eher langweilig, monoton sind, wo ich sage, boah, Ja? Und ich kann mehr in den zwischenmenschlichen Kontakt gehen, weil da sind wir uns, glaube ich, alle drüber einig. Tiefe zwischenmenschliche Verbindung, das ist es, was die Zukunft ist. Noch viel mehr denn je. Es ist ja fast wie eine Renaissance. Wir kommen zurück, dass das einen höheren Wert bekommt. Das ist so meine Sicht auf die Dinge, ne? Und meine Haltung.
Ja, da wird's ja ganz spannend, weil du dann ja auch mit der Haltung in dem Bereich bist, wo man sagt, naja, was heißt denn das Wichtige? Jetzt könnte man ja sagen, ja, wieso? Das haben die Computer ja auch schon versprochen. Das haben die Roboter versprochen, ey, da haben wir mehr Zeit. Dann haben die Computer das versprochen, ey, dann haben wir mehr Zeit. Dann hat das Internet das versprochen, ey, dann haben wir mehr Zeit. Jetzt verspricht die KI, dann haben wir mehr Zeit. Was ist das reale Phänomen? Wir haben alle keine Zeit. Wo du so denkst, hey, irgendwo scheint ja noch ein Haken dran zu sein. Ja, in unserer Antizipation, weil wir effizienzgetrieben drauf gucken, und glauben, mehr Zeit zu haben, weil du dann weiter effizienzgetrieben drauf guckst und die Zeit dann wieder mit etwas füllt, was wieder mehr Effizienz erzeugen soll.
Ja, dann ist es ja genau das Thema, dass wir dann in diese Produktivitäts- oder in die Effizienzfalle reinfallen. In die Falle reinfallen, weil wir hätten ja dann de facto mehr Zeit. Und ja, da erlebe ich mich und erwische ich mich auch, wo ich dann sage, ja, jetzt habe ich ja mehr Zeit, dann kann ich ja noch ein zweites oder drittes Projekt angehen. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen das Thema nochmal Achtsamkeit, Selbstfürsorge. Wenn wir das haben, haben wir jetzt zumindest einen Assistenten an der Seite, der uns mehr Zeit verschaffen kann. Und das erlebe ich selber auch so.
Ja, definitiv, definitiv. Besagtes Seminar, wo ich erzählt habe, wo jemand sagt, nee, das macht einen dümmer. Das war ein Workshop, wo drei Firmen fusioniert haben und die lernten sich kennen. Also wurden eingekauft und saßen voreinander und was sind das für Leute, mit denen müssen wir jetzt zusammenarbeiten. Die sind ja anders und so. Also dieses Fremdeln war im Raum zu spüren. Da haben wir natürlich so unser Welcome und so weiter gemacht. Und am zweiten Tag habe ich dann so gefragt, ja, was glaubt ihr denn, was ihr businessmäßig zusammen machen könnt? Ja, müssen wir gucken, kennen uns ja noch nicht, weiß nicht, wie deren Prozesse sind. Und dann sage ich zu ChatGPT, guck dir mal die drei Webseiten an von diesen drei Unternehmen und sag mir mal, was die zusammen machen könnten, wenn die fusionieren würden. Mhm. Und ChatGPT kam platsch mit 10, 20 Business-Ideen. Und denen sind die Augen übergegangen, weil sie gemerkt haben, da dachte jemand ganz schnell viel weiter, als sie in der Lage waren und brachte sie total auf die Ideen. Ja, und da sage ich ja eben, wo es dann ja auch manchmal heißt, ja, KI wäre nicht kreativ, da denke ich, nee, 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 arbeite mal damit, da wirst du merken, so unglaublich kreativ.
Ja, die Frage ist, welche Kreativität wir meinen. Ne? Also ich erlebe das schon so, dass wir auch unheimlich viel damit machen können, auch im Marketingbereich. Aber ich brauche halt schon so ein grundsätzlich strategisches Denken. Und das kann ich natürlich der KI nicht übergeben. Das bleibt bei mir. Und insofern sehe ich das auch. Und wie du es jetzt darstellst, das passt genau da rein. Der Mensch steht immer weiter im Mittelpunkt und sollte immer weiter im Mittelpunkt stehen. Und wir sollten ihm nur die Unterstützung geben, so wie du das jetzt sagst, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, wir fusionieren miteinander. Das kann nur ein Mensch treffen. Und ich erlebe halt auch, nehmen wir nochmal ein Beispiel, ich unterhalte mich halt auch gerne über Differenzierungskompetenzen. Was unterscheidet uns Menschen von der KI? Und dann müssen wir ganz klar sagen, das sind so Dinge wie Intuition. Und allein die Intuition ist ja was, das ist ja in den letzten Jahrzehnten eher untergegangen. Ich habe einen Unternehmer, mit dem ich zusammenarbeite, den ich begleite und der trifft seit 20, 30 Jahren seine Entscheidung für ein wirklich großes Unternehmen aus dem Bauch aus. Und da kann ich nur sagen, die letzten 20 Jahren haben wahrscheinlich alle großen Unternehmensberatungen die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, nein, du brauchst KPIs und du musst da und muss er gar nicht. Mhm. Das wird aber die Zukunft in meiner Welt werden. Ich kann mir alle Entscheidungen vorbereiten lassen von der KI. Aber am Ende wird wahrscheinlich unsere Intuition wichtiger denn je werden, weil Entscheidungsgrundlage habe ich ja. Wir sind dabei, das Wissen zu automatisieren. Und das ist ja etwas, was komplett neu ist, was wir vorher noch nicht hatten.
Ich habe neulich mal gesehen, wie Tesla, hat einen anderen Vortrag gemacht, wie Tesla seine Managementstrukturen aufgebaut hat und hat gesagt, das mittlere Management brauchen wir nicht. Das macht KI. Mhm. Also wir haben agile Teams, ja, multidisziplinär und dann haben wir irgendeine Top-Führung und dazwischen, ob man das, ja, sind Wahrscheinlichkeiten, brauchen wir keine Führung mehr. Und du denkst, holla, das ist aber mal ein Schritt. Ja.
Das macht uns Menschen natürlich Angst. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast bei Klarna, ich glaube, die haben 4000 Mitarbeiter entlassen. die im Bereich Auftragsbearbeitung, / Kundenbetreuung, aber alles online und geschrieben, haben die ersetzt durch eine KI und haben, jetzt habe ich aktuell einen Bericht gesehen, von 11 Minuten die durchschnittliche Anfragenbearbeitung auf 4 Minuten gesenkt. Die sparen, glaube ich, im Jahr 5 Millionen Euro ein und Zufriedenheit ist gleich bis noch ein bisschen gestiegen. Mhm. Damit müssen wir uns ja auseinandersetzen. Wir können ja jetzt nicht sagen, das wollen wir nicht, das finden wir blöd, das finden wir gemein. Ja, aber es wird so kommen. Und das ist ja was, wo ich sage, lass uns sehenden Auges wirklich da reingehen und sagen, okay, was heißt das für uns, wenn auf einmal Maschinen unsere Arbeit übernehmen können? Und das ist ja was, was neu ist. Wenn wir uns die industrielle Revolution angucken, dann ist es so ein bisschen ähnlich wie das, was damals mit den Webstühlen, mit den Webern passiert ist. Das war so, ich glaube, 1780er Jahre. Ja, da kamen die ersten Dampf-, Wasserkraft und dann mechanischer Webstuhl. Und dagegen haben die Weber, die sind Amok gelaufen.
Die Maschinenstürmer, ne?
Ja. Ja. Mhm. Die haben die Webstühle kaputtgeschlagen und haben gesagt, hier, da werden wir ersetzt. Am Ende des Tages hat sich der Markt deutlich vergrößert. Das so kommt, wissen wir alle nicht. Was wird passieren, wenn Menschen auch ihre Arbeit verlieren? Ich sehe das nicht so. Ich sehe in meiner Vorstellung und in meiner Zukunftsvision sieht es so aus, dass wir einfach sagen, wir haben eine Unterstützung. Wir stellen Mitarbeitern eine Unterstützung an die Seite, die ihnen einfach viel Arbeit abnehmen kann. Aber das Zwischenmenschliche, das Menschliche wird weiterhin im Fokus stehen. Ich sehe es so, dass wir beide Bereiche hochziehen. Auf der einen Seite die menschlichen Kompetenzen, und da reden wir zum einen drüber, dass die Soft Skills wieder eine ganz andere Rolle spielen, als sie in den letzten Jahren gespielt haben. Das Hochziehen, kommunikative Fähigkeiten, soziale Fähigkeiten, also alles, was so im Bereich emotionale Intelligenz zurechenbar ist. Und auf der anderen Seite aber auch natürlich unsere Fähigkeiten mit KI-Systemen, mit Digitalisierung umzugehen. Und da befinden wir uns eigentlich alle im selben Stadium, weil wir sind alle Anfänger. Keiner von uns weiß, wie es funktioniert.
Und jetzt gibt's ja klar den Blick einmal auf, die Gewinne gehen höher, wir können noch mehr Effizienz machen, brauchen die Leute nicht und weg damit. Und ja, kommt klar. Das ist ja sozusagen der neoliberale Blick da drauf. Und dann werden die Profite halt zu denen, die eh schon Kohle haben, dann hochgespült. Jetzt kannst du ja sagen, Alarm, Alarm, wir brauchen soziale Innovation, irgendwelche Ausgleichsmechanismen, damit die Weber nicht durchdrehen und wieder die Maschinen zerschlagen, was vielleicht sich anders anfühlen wird. Aber ich glaube, das ist ja nur eine Ebene. Ne?
100%. Das ist ja immer was mit Ängsten zu tun hat. Ne? Ich glaube, dass wir in dieser Zeit, wenn wir uns ein Stück weit von den Ängsten lösen können und in der Lage sind zu sagen, Sicherheit liegt nicht im Außen, sondern liegt darin, wie wir mit uns umgehen und wie wir mit der Situation umgehen. Und dann sind wir sehr schnell bei dem Thema Anpassungsfähigkeit. Mhm. Ich gebe meinen Studierenden mit, dass eine der zentralsten Fähigkeiten sicherlich die Anpassungsfähigkeit ist und sein wird. Wie schnell kann ich mich an etwas anpassen? Wie schnell kann ich mich daran anpassen, dass vielleicht bestimmte Teile meines beruflichen Wirkens automatisiert werden? Wie schnell bin ich in der Lage, auch zu sagen, ich bilde mich da weiter, ich gucke mal, dass ich das eher mache. Und das hat ja auch wieder was ganz viel mit Haltung und Einstellung zu tun.
Genau, jetzt kannst du es natürlich beim Individuum lassen und sagen, los, pass dich an, ja, werd komplexitätsfähiger. Oder was ja auch die industrielle Revolution gezeigt hat, naja, am Anfang hat man die Leute knüppelhart ausgebeutet, 16 Stunden Kinderarbeit. Und dann gab es ja eine Gegenbewegung, dass man gesagt hat, wir gehen mal runter auf 60 Stunden pro Woche arbeiten. Ja, und nur sonntags frei. Und dann, wir machen 5 Tage Woche. Aber das hat ja alles gedauert. Ich glaube, um 1900 gab es noch 3 Tage Urlaub im Jahr. Dann kamen Rentengesetze, Sozialsysteme, weil du gemerkt hast, du kannst nicht einfach nur sozusagen Effizienzdruck aufbauen und die Leute mechanisieren, ja, oder sagen, sei mal flexibler, sondern du brauchst als Gesellschaft auch ein Korrektiv auf sozialer Ebene.
Da sagst du ja was, wir haben noch nie so wenig gearbeitet wie heute. Wenn dann die Forderung kommt, 4 Tage Woche, was ich total spannend finde, die Diskussion und für und wieder, und das ist ja eins der Riesenthemen, neben AU-Tagen, die wir aktuell haben, ist, glaube ich, die Diskussion um die 4-Tage-Woche. Was wäre denn mit dem Gedanken, dass es gar nicht so unklug ist und dass es machbar wäre, aber dann, wenn wir die volle Unterstützung haben durch KI und Digitalisierung? Das ist ja auch ein spannender Gedanke. Was wäre denn, wenn wir jetzt den Menschen sagen, hey, wie wäre es denn, wenn wir auf 4 Tage Woche gehen könnten? Aber dafür müssen wir natürlich viel mehr digitalisieren und viel mehr KI einsetzen, damit du einfach die Zeit hast. Dann würden wir doch auch das Thema Resilienz und Co. angehen können. Mhm. Ja, das heißt, da hätten wir ja auch wieder den Bogen. Also es ist immer die Frage, von welcher Seite ich schaue. Und es ist auch immer die Frage, wie ich das ja in mein Leben integriere. Und da sind wir ja genau bei dir, ne, bei der Integration oder der integrativen Haltung. Ich hatte mal witzigerweise in Vorbereitung auf unser Gespräch mal eingegeben, die 4 Ebenen der Ich-Entwicklung durch KI. Und dann kam so raus, reaktive Haltung, egozentrische KI-Nutzung. Und dann wäre dann KI dient nur dem eigenen Vorteil, eigene Profitoptimierung, Kostenreduktion. Ja, dann sind wir bei Produktivitätssteigerung. Ganz klar, wenn das meine Haltung ist, dann ist es was anderes, als wenn ich in Stufe 4 bin bei integrativer Haltung, Förderung von Gemeinschaft und Co., dass ich dann hybrides Arbeiten habe, dass ich in der Lage bin, dass KI Transparenz schafft, Ideen verbindet, Entscheidungsprozesse partizipativ und, und. Auch da passt das ja perfekt, ne, mit euren Stufen, wo ich ansetze. Und Stufe 3 wäre zum Beispiel selbstbestimmte Haltung, wäre dann Fokus auf die Autonomie, nämlich KI als persönlicher Assistent, der Zeit spart.
Genau, und je nach Haltung schaust du auch auf eine gewisse Weise drauf, dass es die Bedrohung, die das Bewahrende gefährdet, oder geil, ich habe die Mega-Effizienzmaschine, ich quetsch noch mehr aus der Zitrone raus, Leute brauche ich nicht, bis hin zu Empowerment, dieses Assistenzsysteme und wahrscheinlich auch die Frage, ja, warum finden wir denn 4 Tage Woche, warum ist das überhaupt ein gesellschaftliches Problem? Man müsste doch sagen, wieso ist das Geilste, was du als Gesellschaft machen kannst? Also wenn es ja so heißt, 4 Tage Woche gefährdet den Wohlstand, dann müsstest du da sagen, Moment mal, das ist doch der Wohlstand. Also ich bin ja noch aufgewachsen mit der Idee von Schlaraffenland. Das war so das Land, wo die Würste von den Bäumen hingen, das muss in 50er Jahren erfunden worden sein, wo du nicht arbeiten musstest. Also wo man gesagt hat, Nahrung und Nichtarbeiten ist ein Ziel. Und natürlich könnten wir unsere Gesellschaft darauf ausrichten, wenn wir sagen würden, Nahrung, Zuhause wäre das Ziel und möglichst wenig arbeiten. Das wäre ein ganz anderer Fokus. Nur, wo das Dilemma ist, was machst du in den 3 Tagen, wo du nicht arbeitest? Das ist ja nicht sinnstiftend gefüllt, so nach dem Motto, ja, dann pflege ich mich meinen Beziehungen, bilde mich im Herzen weiter, gehe zu Workshops und schaue, dass ich emotional klüger werde und komplexitätsfähiger. So ist die Balance ja nicht.
Auch wieder die Frage, wie ich drauf gucke, ne? Hast du absolut recht. Das ist ja die Frage, wie gehen dann Menschen mit der Zeit um? Das haben wir erlebt in Corona-Lockdown 1 und 2, wo ich auch wieder viele erlebe, viele Menschen, auch Studierende erlebt habe, die gesagt haben, ey, das war die beste Zeit, die es gibt. Ich habe andere Coaches gehabt, die haben zu mir gesagt, boah, das war das Schlimmste, weil ich habe zum ersten Mal den Quatschi gehört. Mhm. Ich habe mal zugehört, was er so alles mir in meinem Kopf erzählt, was normal durch das Außen, Ablenkung im Außen einfach nicht wahrnehmbar ist. Also auch das ist ja wieder die Frage, wie gehe ich damit um? Das ist natürlich spannende Herausforderung. Also das Ganze betrifft uns ja nicht nur auf der Arbeitsebene, sondern gesamtpolitisch und gesellschaftlich. Ich habe mich mit den Studierenden viel darüber unterhalten und habe gesagt, also ich höre momentan von den Unternehmern, die ärgern sich viel über Generation Z, und dann höre ich dann die Generation Z, die ärgert sich viel über die Unternehmer. Das ist schwierig und da fehlt auch meiner Ansicht nach der Dialog, weil die machen das ja nicht, weil sie bösartig sind oder weil sie fies sind oder sonst was, sondern weil das eine tiefe Überzeugung ist. Ich höre dann raus, dass mir die Studierenden sagen, ich will aber nicht so Leben haben wie meine Eltern. Immer hoch verschuldet, das Haus und ja, also das ist schwierig. Ja, ich hatte letztens einen Vortrag vor Unternehmern und da habe ich gefragt, wer von Ihnen kennt das, dass Bewerber beim ersten Bewerbungsgespräch sagen, also Work-Life-Balance ist mir ganz wichtig. Dann haben alle aufgezeigt, habe ich gesagt, und der fand das richtig blöd. Auch wieder alle aufgezeigt und dann habe ich gefragt, wer von Ihnen hätte denn gerne in den letzten 20, 30 Jahren ein bisschen mehr Zeit für sich und seine Familie gehabt?
Auch wieder alle aufgezeigt.
Alle aufgezeigt. Ja. Das ist doch faszinierend. Uns verbindet doch alle was gemeinsam. Und dass wir sagen, ja, auch die Zeit für uns zu haben. Aber natürlich, dann kommt dieser Leistungswille. Und das erlebe ich natürlich auch bei älteren Unternehmern, die sagen, kann doch nicht sein. Wo ist denn der Leistungsgedanke, dass man nicht mehr aufsteigen will, dass man nicht Karriere machen will, dass man sich nicht aufopfert? Und schwierig. Ich glaube, es geht nur über Dialog. Sich auseinandersetzen.
Ja, es ist ja das Dilemma, dass unsere effizienzgetriebene Gesellschaft kein Genug definiert. Du sagst nicht irgendwann, komm, jetzt ist gut, jetzt haben wir ja Golf 5, reicht als Auto, ne, jetzt brauchen wir nicht dann nochmal 10 PS und das und jenes, bringt uns von A nach B wunderbar, lass uns eher überlegen, wie wir es anders organisieren können, dass wir weniger von den Dingern brauchen, ja, sondern es ist ja immer irgendwie so, nee, reicht noch nicht, ja. Und wenn jetzt einer ein genug definiert für sich, dann ist er wie ein Spielverderber. Und die Gesellschaft ist ja im Moment, oder sagen wir, der Staat ist ja so organisiert, dass seine Haupteinkünfte sind ja Arbeit, also Einkommensteuer, Konsum und dann noch möglichst viel Alkohol trinken, rauchen und Sprit verbrauchen. Ich glaube, dann hast du so, mag da was anderes geben, Gewerbesteuer, aber das sind so die Haupteinnahmequellen. Also hat ein Staat immer daran Interesse, konsumiert viel, trinkt viel und arbeitet viel, weil dann hat Staat mehr Geld. Und dann merkst du, oh, da ist ja schon ein schräger Mechanismus darin eingebaut, der ja diese Vision von genug, ach, lass mal mit dem kaufen, lass mal mit dem arbeiten, lass uns gute Beziehungen pflegen, was eigentlich ja der Glücksfaktor ist, der hat gar keinen Raum.
Aber wenn wir das natürlich betrachten, ich hätte letztens irgendwie gehört von dem David Precht eine interessante Aussage zum Thema KI, sagt er, es gibt dann den Zeitpunkt der Singularität, das heißt, KI ist unwiderruflich intelligenter als wir Menschen, das wird in den nächsten 5, 6, 10 Jahren passieren, dann müsste die KI doch eigentlich, wenn sie sich den Menschen betrachtet von außen, sagen, die Menschen zerstören ihre Lebensgrundlage, was das Thema Umwelt und Co. angeht. Und es gibt wohl Statistiken, dass Menschen, die meisten Menschen in ihrem Leben mehr leiden, als dass sie glücklich sind. So, wenn ich die beiden Sachen zusammennehme, müsste ich doch eigentlich sagen, ey, dann erlöse ich doch lieber die Menschen, oder? Das hört sich nicht nach einem schönen Leben an. So, du machst dir deine eigene Welt kaputt. Und fand ich vom Ansatz her interessant zu sagen, jo, könnte ja eine höhere Intelligenz so sagen. Aber wenn ich nochmal die künstliche Intelligenz nehme mit unserer menschlichen Intelligenz, finde ich einen ganz anderen Gedanken total spannend. Und zwar die Überlegung, stell dir doch mal vor, jetzt haben wir unseren Intelligenzquotienten, du dein, ich mein. Und durch ChatGPT und Co. kann ich den vielleicht momentan um 5 oder 10 Punkte vielleicht anheben. Einfach mal von dem Gedanken her. Was ist denn, wenn wir unseren individuellen IQ um 50, 60, 100 oder 200% mit einer KI anheben können? Können wir dann nicht auf einmal vielleicht sogar Lösungen für Probleme finden, für die wir seit Jahrhunderten keine Ahnung haben, wie wir damit umgehen sollen? Und das ist so ein Gedanke, wo ich so denke, hey, was ist denn möglich? Ich denke eher an Möglichkeiten. Also ich habe das nicht, dass ich in Schreckensszenarien denke. Die kann ich mir auch ausmalen, ja. Gibt ganz viele Sachen, Auslöschung und hin und her, aber ich denke viel mehr in Möglichkeiten. Und das macht's A für mich leichter, macht mir auch mehr Spaß, sage ich dir auch ehrlich, in Möglichkeiten zu denken und sich zu überlegen, hey, was wären dann möglich? Was können wir denn dann für spannende Dinge tun?
Genau. Und da ist ja interessant der Einfluss. Kann man sagen, ja, es gibt einen Einfluss aufs äußere Tun und Handeln, wie effizient wir sind. Und da finde ich jetzt ja Harari interessant. Der sagt, ja, es hat aber auch einen Einfluss auf unsere Art des Denkens. Das heißt, so wie der Buchdruck in gewisser Weise Bildung möglich gemacht hat, Massenmedien, ja, und dann kamen die Aufklärer, die haben da gesagt, ah, jetzt machen wir Schulen, dann haben sie auf der ganzen Welt Schulen gebaut, damit wir lesen und schreiben können, haben die Analphabetenquote von 80% dann runter auf heute nahezu null geschafft, ja, Riesenerrungenschaft. Und jetzt nennen wir das Ding ja KI. Und Harari sagt, ja, das ist eine Intelligenz. Gleichzeitig personifizieren wir die so, als würde die irgendwas wollen. Die will aber gar nicht, sondern im Prinzip ist es ja auch etwas, was mit uns in Resonanz geht. Es tut das, was wir mit ihm machen. Beziehungsweise auch, wie du es programmierst. Wenn du sagst, in einem Social Media, Empörung ist wichtig, bitte spul alles, was empört, nach oben, was ja so geschehen ist bei Facebook und Co., empören sich alle. Und jetzt merken wir so, fuck, ja, 10 Jahre später haben wir eine empörte Gesellschaft. Wir sind alle empört. Das geht so nicht, das darf so nicht, der macht einen Fehler, das ist falsch, so darf das nicht weiter. Und alle haben Meinungen mit einer gewissen empörten Aufladung. Denkst du, ist ja mal interessant. Hättest du jetzt nicht Social Media in der Form, wären bestimmte Phänomene, und er gibt dann ja auch Beispiele, nicht möglich. Ne? Und das Spannende ist jetzt, du kannst die auch anders ausrichten. Und da gab es ja diesen Test, weil du vorhin auch so sagtest, naja, kann die KI oder was auch immer unser Gegenüber ist, Empathie und Kreativität, nein, das können nur wir Menschen. Da würde ich sagen, hätte ich so meine Bedenken. Ja, erstens sind wenige Menschen empathisch und auch nicht kreativ. Also die Hürde hast du nicht so, die liegt gar nicht so hoch. Und es gibt eben diese Tests in der Beratung auch zu Medizin, wo sie Doppelblindtests gemacht haben mit Medizinern und KI oder ChatGPT, dass die gesagt haben, ChatGPT war als Arzt, ja, als virtuelles Gegenüber, freundlicher, netter, geduldiger, unfachlich besser. Und da denkst du, okay, und wir sind noch hier in Kinderschuhen, jetzt fängt Google mit seinem Assistenten an und du merkst, das geht ja so Richtung Her, also wie in diesem Film, wo du irgendwann merkst, diese Art des sprechenden Gegenübers erzeugt auch was auf emotionaler Ebene und da finde ich, wird's richtig spannend.
Das wird natürlich für viele dann auch in dem Moment ein bisschen gruselig. War jetzt letzte Woche oder vor 2 Wochen wieder ein Bericht in der Zeitung, dass sich ein Junge umgebracht hat, weil er sich in eine KI vermeintliche Frau verliebt hat. Die gab es aber gar nicht und und. Das ist ja dramatisch. Das heißt, wenn wir jetzt auch noch das Gefühl haben, da können Gefühle gespiegelt oder imitiert werden, ist auf der einen Seite gruselig. Jetzt gebe ich dir ein zweites Szenario aber. Was ist mit eins der Hauptfaktoren, die wir gerade haben, das neue Rauchen, Einsamkeit? Auf dem Land, Frau Müller-Meyer ist 75, lebt alleine, hat keine Angehörigen mehr. Für die kann das ein Wahnsinns-Lebensqualitätsverbesserungstool sein, dass sie sich zumindest mit einer KI unterhalten kann und die sogar empathisch auf sie reagiert. So, das ersetzt ja keine zwischenmenschlichen, tiefe zwischenmenschliche Verbindung. Was ich aber eben sagen wollte, ist, ich sehe daran die Zukunft, die Menschen mitzunehmen und zu sagen, Leute, Empathie ist nicht mehr nice to have, sondern ist ein Must-Have.
Ja, ja.
Ja, das ist ja auch ein Riesenunterschied. So, früher war es so, ja, ich bin halt nicht empathisch, aber geht ja irgendwie auch. Ja, und heute, ich arbeite ja viel in der Dienstleistung. In der Dienstleistung sage ich, alles, was roboterhafte Dienstleistung ist, wo ich einen Menschen nicht spüren kann, wird wegfallen. Und es wird eine Riesenchance geben für alle die Menschen, die sagen, hey, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich kann direkten Kontakt herstellen. Der andere kann das fühlen. Das ist so im Restaurant die Situation, wo jemand total begeistert kommt und sagt, darf ich Ihnen was empfehlen? Weil ich habe das gestern selber gegessen. Das ist sensationell, wenn Sie Fisch mögen. Das ist doch was Schönes. Und nicht dieses, wenn du nachfragst, können Sie was empfehlen? Ja, ich esse hier auch nicht. Ja, ich weiß nicht, wie das schmeckt. Aber das sind doch Sachen. Überleg mal, wir reden über Dienstleistung schon die letzten 10 Jahre, dass sie immer schlechter wird gefühlt. Und es schwieriger wird, Menschen mit auf den Weg zu nehmen. Jetzt wird ein enormer Druck entstehen, weil du kannst ganz viele Sachen jetzt schon so weit automatisieren, dass das übrig bleibt, was wir gerade machen, nämlich im Gespräch empathisch sich reinzufühlen, aktives Zuhören. Solche Dinge werden auf einmal unglaublich wichtig werden, weil Menschen das spüren können und wir wollen was spüren. Und das kann die KI eben noch nicht im direkten 1:1 zwischenmenschlichen Austausch. Wenn wir es jetzt hin und her schreiben würden, könnte ich wahrscheinlich auch eine KI schreiben lassen und du würdest sagen, hör, war ein nettes Gespräch mit dem Nico. Mhm. Ja, und das auf der einen Seite gruselig, auf der anderen Seite Herausforderung, spannende Möglichkeiten.
Es gab mal diesen Test zur Ich-Entwicklung der KI, auch schon 2 Jahre her. Wie weit ist sie denn entwickelt? Mhm. Ja, und jetzt wird's ja spannend. Wenn du sagst, dass unser Ich ja in Sprache konstruiert ist, also ich bin der und der und der und dadurch gebe ich mir irgendwelche abstrakte Bedeutungen, da haben sie mit der KI Satzvervollständigungstest gemacht und rausgefunden, die hat eine reife eigenbestimmte Haltung. Das heißt, die KI ist ja ein wahnsinniger Rechthaber, der aber so ein bisschen soziopathisch ist. Ja, der hat ja immer recht. Und damit bist du aber schon, ich sag mal, den meisten niederkomplexen Haltungen schon überlegen. Das heißt, wenn ihr sagt, erhole ich mir jetzt einen Rat von dem oder dem, sagst du, oh nee, die sind so einfältig, sagen immer das Gleiche und immer so von früher und so, frage ich doch lieber die KI. Und da hast du so 80% hast du dann schon getoppt.
Ja. Was erschreckend ist. Aber auf der anderen Seite, du könntest ja aber das Prompting auch noch eingeben. Also ich arbeite viel damit, dass ich dann eigene ChatGPT-Bots nochmal für mich baue, wo ich sage, oh, einen zum Thema, hier bist du Weiterbildung gemacht im traumasensiblen Coaching. Einen zum Thema Führung, habe ich dann mit einem Coachee von mir, die in eine Führungsposition gekommen ist, habe ich gesagt, ey, lass uns doch einfach mal einen Chatbot programmieren, den du jederzeit fragen kannst. So, und dann habe ich das natürlich mit eingeben, sei bitte besonders empathisch, eben genau nicht rechthaberisch, sei bitte jemand, der auch dann die Gegenargumente aufnimmt und Co. Das kann ich ja im Prompting alles berücksichtigen. Und ich kann sogar sagen, verhalte ich so wie jemand, der bei Carl Rogers die Ausbildung zur klientenzentrierten Gesprächstherapie gemacht hat.
Ja, ja.
Wunderschön. Du hast ja bei dir in deinem Buch auch so tolle Sachen drin wie Byron Katie, The Work, was ich liebe, ja, um Interpretation weniger Raum zu geben. Kann ich doch jetzt schon alles durchspielen lassen. Und überleg mal, was das bedeutet für den Therapiebereich. Die meisten Therapeuten haben eine Spezialisierung auf eine Technik, auf eine Therapieform. Jetzt stell dir vor, du könntest, egal welche Therapieform, packst du alle in einen Chatbot und sagst, such dir bitte das Passendste für die jeweilige Situation raus. Da entstehen ja ganz neue Möglichkeiten, wenn wir uns dem öffnen.
Ja, ja.
Kann ja gar kein Mensch so viele verschiedene Therapieformen in seinem Leben lernen.
Und das ist das Interessante. Heinz Barsch, auch einer, der bei uns die Ausbildung gemacht hat, der hat also KI für Coaches mal gemacht. Und genau das, was du jetzt auch beschreibst, das Wertequadrat von Schulz von Thun und so weiter, und wollte auch die Haltung in allen 6 Haltungen sprechen lassen. Ja, das war dann so, noch nicht so richtig. Aber du kannst die schon zur Multiperspektivität bringen. Mhm. Ja, indem du sagst, nehme Beobachtungen zweiter Ordnung mit dazu, nimm den Zweifel rein, stelle auch Widersprüche dar, sehe das Ganze prozesshaft. Also wenn du so prinzipielle Anweisungen hast, dann merkst du, wow, da kommen richtig differenzierte Statements raus.
Ja, und das überleg ist mal, was das bedeutet, wie wir damit arbeiten könnten.
Ja, 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 ja.
Das ist ja was, wo wir sagen, da haben wir doch alle Möglichkeiten an der Hand, einen Gegenüber zu haben, der uns Impulse geben kann.
Genau.
Wo ich denke, wenn ich mir angucke, unsere AU-Tage, 3. Stelle stehen mittlerweile die psychischen Erkrankungen. Wie, welche Chancen liegen da? Wie viele Menschen kennst du, kenne ich, die seit Monaten darauf warten, Therapieplatz zu bekommen?
Und da ist ja die Frage, wird KI als Gegenüber empathisch wahrgenommen? Würde man sagen, ja, wahrscheinlich. Wirst du es auch als Berater akzeptieren? Ja, wahrscheinlich. Du machst das ja sowieso schon, indem du irgendein Google-Resultat sagst, Dankeschön KI, dass du mir dieses Suchresultat geliefert hast. Indem du irgendeiner Paar-App sagst, Dankeschön, dass du mir hier diese schönen Bilder gibst von diesen Menschen, die ich kennenlernen kann. Oder bei Spotify deine wöchentliche Liste, wo du sagst, oh, Dankeschön für diese Musik, hätte ich nie gefunden. Das ist ja da auch schon etwas, wo du dieser Technik das Vertrauen gibst. Also ich wüsste nicht, wann mir in den letzten Jahren jemand nochmal einen Song empfohlen hat, so wie früher. Hast du das neue Album von dem und dem gehört? Ne? Weil die Rolle hat schon längst die Playlist von Spotify übernommen, ne? In vielen Bereichen. Ne?
100%. Und da sind wir ja wieder an dem Punkt, ne? Dass es so heißt, ja, aber ist auch ein bisschen gruselig. Ich habe letztens mich mit jemandem darüber unterhalten, dass ich gesagt habe, ich bin ja hier in Köln groß geworden und da gab es den größten Saturn Deutschlands.
Ja,
ich weiß nicht, ob du mal da warst.
Ja, Logo. Habe ich meinen ersten Walkman gekauft.
Aber das waren die Zeiten, da gab es noch einen lebenden Shazam. Und das versuche ich dann immer den Studierenden zu erklären, dass ich sage, ey, da stand einer, da war er, ich weiß gar nicht, ob der DJ war, das war so ein langhaariger Engländer, der stand dann auf so einer Kanzel und dann gingen alle hin und haben gesagt, hör mal, kennst du den Song?
Ja. Mm-hmm. Ja.
Und dann sagt er, ja klar, zweiter Gang, hinten rechts ist Cat Stevens oder so. Das war ja eine Wahnsinnszeit, ja. Und dann wird aber alles digitalisiert, sodass du heute die Empfehlung so bekommst, wie du sie, ja, wenn du sie haben möchtest, bekommst du sie. Und denken wir das Ganze mal 10 Jahre weiter. Das ist ja unvorstellbar. Das ist ja für mich gar nicht darstellbar, wo das in 10 Jahren sein könnte. Dass ja jetzt schon Kinder fragen bei ChatGPT rein, ja, ich habe Schwierigkeiten mit meiner Freundin, was soll ich machen? Ja.
Ja, ja.
Ist das jetzt gut, ist das schlecht? Also ich tue mich auch da sehr schwer oder ich versuche da auch dieses, gibt ja das schöne Zitat, die höchste Form der menschlichen Intelligenz ist zu beobachten und nicht zu bewerten. Fällt uns Menschen, glaube ich, gerade bei der KI sehr schwer.
Ich vergleiche es manchmal mit den Schachspielern, ja. Das ist ein kleineres, komplexitätsreduziertes Feld oder sagen wir nur ein kompliziertes Feld, wo die ja schon lange akzeptiert haben, gewinnen, darum geht's gar nicht mehr.
Mhm.
Ja, das ist nur noch die Frage, wie du verlierst. Nicht mehr, ob du verlierst. Also dieses, bin ich jetzt schlauer als eine KI? Nein, vergiss es. Und gleichzeitig sagen die, wenn du so mit Schachspielern sprichst, es gibt mittlerweile ganz neue Art Schach zu spielen, weil die der beim Schachspielen zugeguckt haben. Ja, und so Flügel aufmachen hast du früher nie gemacht, mittlerweile geht das alles. Oder, und das finde ich dann noch besonders interessant, sagte mal einer, ein Blogger, der sagte, naja, so die Spiele KI gegen KI gucke ich mir nur selten an, die meisten sind langweilig, aber manche sind von so einer Poesie, dass du danach süchtig wirst, weil du merkst, wenn du rückwärts gehst, war der Fehler schon 30 Züge vorher. Und da gibt's dann immer so Partien, die dann wohl wie so spezielle Geschöpfe angeschaut werden, die die KI produziert hat. Und das ist ja der andere Aspekt. Kann KI kreativ sein? Hat man ja früher auch gesagt, nee, kann keine Musik machen, keine Bilder malen, keine Gedichte schreiben. Vergiss es, geht alles.
Mhm. Aber du hast ja eben was angesprochen. Für mich ist das jetzt genauso wie früher, ist ein Gutenberg-Moment. Wir erleben ja, und das ist was, was das sehr besonders macht, wir erleben ja quasi so wie den Buchdruck, nämlich im Sinne von Wissen wird automatisiert. Und das ist was, was ja komplett neu ist, wenn wir nochmal auf die Revolution, die industrielle Revolution eingehen. Das gab's nicht, es gab immer nur die Automatisierung von körperlicher Arbeit. Und jetzt haben wir zum ersten Mal, dass es auf einmal heißt, Wissen spielt ja nicht so große Rolle. Wenn ich meine Studierenden frage und sage, das Modul, was wir jetzt vor uns haben, ich sag mal 3 Tage Marketing oder strategische Unternehmensführung, wie lange bräuchten Sie, um die Information, das Wissen aus dem Netz oder von der KI zu bekommen? Ja, so 10 bis 15 Minuten. Mhm. Okay, das Wissen kann ich mir direkt runterziehen. Also wird Wissen noch eine Rolle spielen? Und dann diskutiere ich mit den Studenten den Unterschied zwischen Wissen und Können. Mhm. Das angewendete Wissen ist ja das, was spannend ist. Das, was jeder Unternehmer haben möchte. Er möchte Menschen haben, die Bock haben und die Dinge in die Umsetzung bringen und nicht das reine Wissen, weil das Wissen spielt heute eigentlich keine große Rolle mehr. Und jetzt wird's spannend, weil wir haben ersten Universitäten. Universität in Prag hat die Bachelor-Thesen abgeschafft. Ja, weil die gesagt haben, in den Zeiten, was hat denn das noch für einen Wert? Weil ich kann mir die Bachelor-Thesis komplett schreiben lassen von ChatGPT. Mhm. Ist es das noch, dass wir etwas haben, wo wir nicht genau wissen, ist das jetzt wirklich Eigenleistung? Die haben gesagt, nee, schaffen wir ab und wir wollen nur ein Prompting sehen. Wir wollen nur sehen, wie würde der Student das Ganze aufsetzen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Und wir haben jetzt schon an der Hochschule die ersten Arbeiten gehabt, wo dann auch Zitate drin waren, wo Dozenten sagten, boah, das passt ja genial da rein, aber ich kenne die Quelle gar nicht. Ja, und das ist halt das Nächste, was ich den Studierenden sage. Bitte, das Allererste, was wichtig ist. Im Unterricht nutzen sie keine KI, weil sie müssen erstmal einmal lernen, wie es funktioniert, um nachher kritisch denken zu können. Mhm. Weil das sehe ich als Riesenherausforderung, als Riesengefahr. Ich nehme eins zu eins, nehme ich das und übernehme ich das, was da kommt. Und wir wissen, dass die KIs Dinge erfinden, wenn sie keine passende Lösung finden. Dann erfinden sie. Das wird die Zukunft werden. Du hast ja eben angesprochen, die Polarisierung, die wir haben. Das wird ja noch viel mehr zunehmen. Und jetzt gilt es, kritisch zu denken und immer wieder zu reflektieren und auch wieder zu validieren, um zu gucken, stimmt das, was ich da als Ergebnis bekommen habe? Also ist kritisches Denken ein ganz zentrales Merkmal von unseren Differenzierungsfähigkeiten in Zeiten der KI, nämlich zu sagen, stimmt das überhaupt?
Mhm. Ja, vielleicht ist das ja auch eine Chance. Wir schreiben ja gerade auch das Buch über Fühlen. Ich glaube, zum einen müssen wir noch mit der ersten Aufklärung durchkommen, ja, also sich des Verstandes bedienen zu können und der Vernunft, wo du sagst, ja, wie will ich ja mit so einem Werkzeug umgehen? Da brauchst du ja schon den bewussten, reflektierenden Verstand. Und das nächste ist das bewusste, reflektierende Fühlen. Das, glaube ich, ist die zweite Aufklärung, die dann stattfindet, für die auch dann vielleicht auch Raum entsteht, die aber ja auch, weil wir ja noch, ich sag mal, emotionale Analphabeten sind, auch mit so einer Art Bildungsinitiative einhergehen könnte, wie wir allgemeine Schulpflicht gemacht haben, könnte man ja allgemeine Empathiepflicht oder müsste man anders ausdrücken. Aber so, was machen wir denn mit uns Menschen auch? Wie wollen wir denn miteinander umgehen in Anbetracht dieser Werkzeuge? Und darauf gibt's ja keine Antwort, außer Wachstum fördern und mehr konsumieren, ja, wo du denkst, ja, ein bisschen kurz gedacht, ne?
Also ich finde es sensationell, dass ihr das Buch schreibt, weil ich glaube, das passt ja dann nochmal umso mehr in die Zeit, in der wir leben. Das Fühlen wird viel wichtiger werden. Und ich habe dir im Vorgespräch ein bisschen erzählt, dass ich ein Sabbatical gemacht habe. Ich habe so Mitte, da war ich 46, ich habe so verglichen mit dem Fußballspiel und habe gesagt, ja, 45 Minuten, 45 Jahre, machst du mal eine Halbzeitpause. Bin ein Jahr in die Halbzeitpause und habe mir überlegt, wie möchte ich die zweiten 45 leben. Und da war ein ganz wichtiges Thema, wie komme ich vom Kopf mehr in den Bauch, weil ich irgendwie nichts mehr gespürt habe. Mhm. Ja, in meiner Geschäftsführertätigkeit damals. Und ich glaube, dass das eins der spannendsten Felder überhaupt ist und eins der wichtigsten Zukunftsfelder, etwas zu spüren, sich selber zu spüren, andere Menschen zu spüren, dann sind wir doch genau in der zwischenmenschlichen Verbindung. Und da hast du ja gesagt, da sind wir ja Entwicklungsland, ja? Also alle.
Und spannend finde ich jetzt, die KI da mit reinzudenken, weil auch mit der gehst du ja in Resonanz. Wir haben ja jetzt interessanterweise die KI benutzt für das neue Buch, um teilweise die Bilder zu erzeugen, weil es vollkommen abstrakte Bilder waren. Die Wut in 6 Haltungen, ja mal. Ja, was würden dir da einfallen? Ja, richtig wütend, mittelwütend, nicht so wütend. Ne? Würdest du irgendwie so emoji-mäßig unterschiedlich stark verärgertes Gesicht oder was malen? Ne? Aber Gefühle werden natürlich oft so abstrahiert, so monströs auch so in der Kunst dargestellt. Also haben wir der KI gesagt, ja mach das mal künstlerisch. Und es sind wahnsinnige Darstellungen rausgekommen. Ja, wo du teilweise denkst, Ekel in 6 Haltungen. Ja, mal. Super witzige Sachen. Also teilweise haben wir am Boden gelegen vor Lachen, was die KI sich dann da ausdenkt. Und gleichzeitig merkst du, ach guck mal, damit kann ich auch in Resonanz gehen. Ja, das erklärt was, dieses Bild. Auf einer sehr abstrakten, fühligen, auch intuitiven Ebene. Also dass KI dir nicht nur die Buchstaben liefert, sondern auch intuitives Feedback. Ja, und das finde ich interessant, weil wir denken es ja oft so, ja, das ist dann Menschenaufgabe, aber ist es das wirklich? Teilweise muss ich so lachen, ja. Also, was der sich dann ausdenkt, so an kleinen Monsterfiguren, ne, die aber dann eben emotionale Qualitäten treffen. Und dann gab es also verschiedene Probleme, aber Christoph Jan Kramer hat da ja ganz viel gemacht, es war super. Und in dem Zusammenhang bin ich nämlich auch auf diese ganzen KI-Sachen gestoßen, Retro-Future.
Sag mir nichts.
Du stellst dir vor, wie würde denn die Welt der 50er Jahre heute aussehen, wenn sie von der Haltung her 50er Jahre geblieben worden wäre, also brave Hausfrauen, so dieses Straight Wives-mäßige, ne? Und die Männer, die also in Anzügen schnieke rumlaufen und Autos stromlinienförmig. Aber das jetzt alles in so einer Hightech-Fantasie. Und hat die KI ja überhaupt keine Probleme mit dir, diese Fantasie dir zu servieren. In einer Komplexität, wo du sagen müsstest, okay, dann müsste ich ja ganze Hollywood-Studios jetzt engagieren, mir das zu machen und das Ding haut das einfach so raus. Was hast du da plötzlich für einen Pinsel in der Hand, mit dem du kreativ umgehen kannst? Ne?
Und vor allem Ideen zusammenschmeißen. Womit ich das halt gerne gemacht habe, ist mit eigener Musik komponieren über Suno.com, habe ich es gerne gemacht, für Vorträge und Co. Und das ist ja Wahnsinn, wenn du sagst, du gibst 3 Stichwörter ein und kriegst einen Text, wo du denkst, oh, ja, möchte ich den als Reggae hören, möchte ich den als klassisch hören oder als Rap hören? Das ist faszinierend. Ja,
ja, ja, ja.
Aber ist natürlich auch wieder was, wo ich dann, weil jetzt, wenn wir nochmal den Bogen schlagen zum Beruf, es gibt ein total spannendes Portal, das nennt sich Futuromat. Futuromat, ganz schwieriger Name, ist von der Bundesregierung und da kann man eingeben Jobbezeichnung. Also als Beispiel könnte ich eingeben Synchronsprecher. Und dann kommt ein Ergebnis, nämlich zu wie viel Prozent dieser Beruf heute schon automatisierbar ist. Und da kannst du jeden Beruf durchspielen. Und das Thema ist gerade für mich spannend, weil meine Tochter macht nächstes Jahr Abi. Und wenn du jetzt Richtung berufliche Orientierung denkst, ist ja nicht nur, was möchte ich gerne machen, wie ist das, was ist ein spannender Bereich und so weiter, sondern du musst ja auch überlegen, gibt's diesen Beruf noch in 20 Jahren? So, und Synchronsprecher steht heute schon 100% automatisierbar. Da steht auch drin, wenn du sagst jetzt, wie sieht's aus mit Fremdsprachenkorrespondent? Ja, den Job gibt's quasi nicht mehr. Und das ist ja was, wo du jetzt auch wieder sagen kannst, oh, ja, wo geht das hin? Auf der anderen Seite ist es ja was, woran man sich auch orientieren kann. Und das, was du eben gesagt hast, Ärzte auch Richtung Radiologen. Also Radiologe, der jetzt nochmal sich Bilder anschaut, das wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht mehr großartig geben. Anwälte, auch Großteil, Steuerberater, 70% automatisierbar die Tätigkeit. Da kommt ja dann das Thema, wir haben unseren Fachkräftemangel, alle reden davon. Mein Steuerberater sagt, ey, ich kann keinen Mandanten mehr annehmen, weil ich habe keine Mitarbeiter. Ich finde auch keine. Stell dir vor, dass du die vorbereitende Arbeiten komplett machen lassen kannst von der Automatisierung, von der KI. Muss ein Mensch die gesamte Kontierung machen? Müssen die dann einzeln und Belege und was weiß ich alles? So, und die Frage muss man sich ja stellen, ob nicht dann wieder die KI nicht nur für die 4-Tage-Woche eine Perspektive-Lösung sein könnte, sondern auch für den Fachkräftemangel, dass es ohne das in Zukunft gar nicht gehen wird.
Ja, das Dilemma ist ja, dass die Befreiung von Arbeit, da sind wir wieder beim Schlaraffenland, mal eine Vision war. Der Mensch, der nicht mehr arbeiten muss, wo die Maschinen alles machen, ihm helfen, sodass er ein gutes Leben führen kann. Nur diese Antwort, was dieses gute Leben denn ist, die gibt's nicht. Und deswegen wird diese Befreiung von der Arbeit als totale Bedrohung erlebt. Mhm. Weil gesellschaftlich ist das ja noch so, was, du arbeitest nicht? Sagt man ja nicht, ho, 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 bist du Privatier, sondern, boah, du, ne? Also wie wird sich denn diese Erzählung eigentlich verändern und welche sozialen Innovationen brauchst du eigentlich dann, dass so ein Übergang nicht total einem um die Ohren fliegt,
ja? Ja, aber das sind natürlich ganz große Fragen und ich würde mich freuen, wenn mehr Menschen sich darüber Gedanken machen und zwar über die Angst hinausgehen, weil da sind wir wieder bei den Gefühlen, über die Angst hinausgehen, dass es eine Bedrohung ist. Ja, es ist erstmal auch eine Bedrohung, so wie bei den Webern. Was ich mir wünschen würde, wäre aber trotzdem den Perspektivenwechsel und zu sagen, okay, was ergeben sich aber für Möglichkeiten daraus? Und diese Möglichkeitsräume zu öffnen. Und ja, gebe ich nochmal an dich rüber. Es ist dann ja auch wieder eine Frage der Haltung, ne? Das ist ja am Ende wieder eine Frage der Haltung, wie ich dem gegenüber trete, oder?
Ja, ich habe ja aber so eine Theorie, dass die Haltung, oder sagen wir mal so, der Buchdruck hat Wissenschaft möglich gemacht, hat natürlich auch Propaganda möglich gemacht, ja, mit seinem Hexenhammer, wie Harari das zeigt. Ja, also es gibt auch immer die Downside. Die Bildung, ja, die Magazine, die öffentlichen Medien, also diese Zeitungen, Zeitschriften war das Instrument der Aufklärung, ja. Jetzt haben wir das Internet als Instrument der Vernetzung, aber das Next Level auch von Komplexität ist ja Systeme zu erkennen und Systeme in ihrer Interaktion zu erkennen. Also sprachkonstruktive Systeme wie Organisation, aber natürlich auch biologische wie Klima, Pipapo. Wo musst du eigentlich welches Schräubchen drehen, um irgendwie vernünftig klarzukommen? Und dass das natürlich eine Hilfe ist, mit Komplexität umgehen zu können. Weil du anders in Systeme reinschauen kannst, weil du Milliarden Daten verarbeiten kannst, befragen kannst und dadurch auch sagen kannst, oh ja, wenn das so ist, wenn A und B und C mit dem zusammenhängt, oh, hätten wir alleine nicht gesehen, aber jetzt mal in Verbindung gedacht, kommt das raus. Das Dilemma ist natürlich, und da ist auch hier Schmachtenberger, einer der Philosophen oder Futuristen, da so sagt, naja, es ist immer noch kapitalgetrieben. Also auch der Besitz dieses Werkzeugs, Militär und Profitorganisation haben das. Das heißt, der Goodwill innerhalb dieses Systems beschränkt sich. Und dann denkst du, ja, okay, und gleichzeitig hat es ja eine Eigendynamik. Also was macht's mit uns? Es ist ja auch ein Kreativwerkzeug. Genauso, wenn man sagt, oh, Social Media, ganz schlimm, empört die Leute. Dann sag ich, ja, in meinem Leben nicht. Ich bin nicht empörter. Ich habe Nico kennengelernt. Ich finde das geil. Mein Leben ist voller interessanter Menschen geworden mit Social Media. Also es gibt so diese gute Seite. Meine Musik ist 1000-mal besser, als sie früher war. Auch durch Spotify, das schlägt mir so tolle Sachen vor. Finde ich fantastisch. Also es gibt diese zwei Seiten. Und spannend finde ich eben, weil man denkt ja manchmal, künstliche Intelligenz ist so ein komisches Wort, als hätte es irgendwie, würde so in der Gegend stehen und wäre künstlich. Es ist ja gar nicht künstlich. Man müsste wahrscheinlich eher sagen, es ist sowas wie so ein Resonanzspiegel für uns. Weil es an sich ja nur in einer höheren Komplexität das, was wir an Gedanken und so weiter geschaffen haben, uns darstellt, ja, und uns zurückspiegelt.
Genau, und einfach ja nur Muster erkennt, ne? Also wenn ich sage, ich stecke meinen Toast in einen, dann weiß die KI aufgrund der millionenfachen Daten aus dem Internet, dass du den selten in den Briefkasten steckst, den Toast. Sondern so 99,9% in den Toaster. Und das sind halt diese Muster, wo es dann ja sehr verrückt wird, wenn du dir dann überlegst, wie gut die Muster erkennen kann und dann ja alleine aufgrund von Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, welche Antwort die beste wäre. Und das auch sogar auf der empathischen, Anführungsstrichen, Gefühlsebene, reine Musterverfolgung. Und jetzt kannst du ja das Riesenthema aufmachen, wie sieht's aus mit Bewusstsein und Bewusstheit, und da sehe ich auch ganz klar so, ja, Riesendiskussionen, wie weit sind wir da, was kann die KI schon mit dem Bewusstsein haben oder nicht. Ich glaube, und darüber habe ich mich mit dem Bodo Jansen unterhalten, dass es um das Thema geht, noch mehr Bewusstsein zu schaffen bei uns Menschen, noch bewusster zu sein, könnte eine schöne Zielsetzung von uns Menschen sein, gerade jetzt im Hinblick auf die KI, weil uns das wahrscheinlich auch noch unterscheidet.
Man könnte ja so sagen, also jetzt einfacher Vergleich, die Taschenrechner, damals hieß es auch, oh, wenn wir die in der Schule haben, sind die Kinder alle blöd, die können nicht mehr Kopf rechnen. Und was stellen wir fest? Meine Kinder können nicht so gut Kopf rechnen wie ich, behaupte ich mal. Ja, aber ich merke so, nö, können die nicht. So what? Also auch dieses Allgemeinwissen, ich laufe durch den Wald und kann jedes Blümchen benennen. So berühmter
Sport. Ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe immer wieder die Diskussion mit meinen Dozentenkollegen, die sagen, kannst du dir vorstellen, da können die Studierenden noch nicht mal einen Dreisatz rechnen.
Nee.
Dann sage ich, ey, weißt du was? Ist doch kein Problem. Die können in 3 Sekunden nachgucken, wie sie einen Dreisatz berechnen, haben eine Formel und können es machen. Also, so what? Was bedeutet das? Was heißt das? Und darüber müssen wir uns ja auch unterhalten. Wie schön wäre das, wenn das Allgemeinwissen, wenn wir das anders verteilen können, wie du es eben sagst. Es gibt den Empathiekurs in der Schule. Es gibt den, wie gehe ich vernünftig mit Geld um? Wie gehe ich liebevoll mit anderen Menschen um? Wie löse ich Konflikte gewaltfrei? Und solche Dinge, wie repariere ich ein Fahrrad? Wäre mir 1000-mal lieber, als wenn ich das sehe. Da könnte ich jedes Mal über die Wand laufen, wenn ich sehe, was in Mathematik alles gelehrt wird. Wo ich mich frage, wie viel Prozent davon kannst du jemals irgendwo einsetzen, wenn du nicht gerade Bauingenieur oder sonst was bist?
Und das ist jetzt die spannende Frage. Wenn du sagst, okay, wir haben so eine Wissensverschiebung, ja, so wie unsere Eltern alle möglichen Wissenssammlungen noch hatten von historischen Daten oder Pflanzenbenennungen, ja, wo wir sagen, ja, weiß ich nicht, ist das der Untergang, ja, wenn ich nicht mehr weiß, 333 bei Isoskeilerei? Oder habe ich so eine Verschiebung oder gehen dadurch neue Räume auf, zum Beispiel empathischer Art, wo die Generation vor uns ein bisschen analphabetisiert waren, also gar nicht drüber reden konnten, nicht selbstreflektiv, kein Beobachten von sich selbst, kein Journaling, also alles kein Thema war, nicht weil es böse gemeint war, sondern war noch nicht im Angebot. Ne? Also kommen wir da in eine Resonanzintelligenz, also ist die KI so eine Art Resonanzintelligenz, die uns nicht blöder macht, sondern ganz im Gegenteil, nochmal Raum gibt für andere Intelligenzformen und andere Interaktionen.
Ich bin gerade dabei, einen Post vorzubereiten oder einen kleinen Artikel, wo es um das Thema geht, Hartmut Rosa mit seiner Resonanztheorie zu verbinden eben mit der KI. Aber das ist ja immer die Frage, ich muss es ja auch nutzen. Und du hast ja angesprochen, ich kann KI so oder so nutzen, ich kann das Internet so oder so nutzen. Selbstfahrende Taxen, ich habe letztens irgendwo gehört, dass jemand sagte, selbstfahrende Taxen, da könnte ich doch theoretisch als Terrorist, als Selbstmordattentäter, dann lege ich da meinen Gürtel rein und lass den vor das Gebäude fahren, wo er hochgehen soll. Dann muss ich noch nicht mehr drin sitzen. Also das heißt, egal wie du siehst, du kannst es ja alles so oder so sehen. Aber im Hinblick auf Allgemeinwissen, ey, wie schön wäre das, wenn wir sagen, jo, kann ich jetzt gleich googeln, gucke ich mir an, alles klar, interessant. Aber ich muss nicht alles in der Birne haben. Aber dann stellt sich ja die Frage, die große Frage, was machen wir? Du hast ja eben gesagt, mit der Zeit. Können wir die vernünftig ansetzen? Schaffen wir es, Menschen dafür zu begeistern, lebenslanges Lernen? Und zwar mit Begeisterung, weil man sagt, so wie ich erlebe das gerade als Begeisterung. Ich freue mich richtig drauf, wenn ich mal 2 Stunden ein bisschen gucken kann, wie funktionieren die neuen KI-Tools, was kann ich damit machen, was kann ich mit dem Copilot machen. Die Zeit müssen wir uns aber alle nehmen. Und die kann sich irgendwo jeder nehmen. 2 Stunden weniger Netflix und ich kann 2 Stunden mal schauen, wie kann ich verschiedene KI-Dinge nutzen. Und das ist das, was ich meine. Für mich gehört Zukunftskompetenz erstmal auch eine Mentalität dazu, dass ich sage, ich bin offen, ich freue mich mit Neugierde drauf und will Dinge entdecken. So ein bisschen wie auf dem Idiotenhügel. Ne? Wir fahren jetzt nächste Woche Skifahren. Warum heißen die Idiotenhügel? Wir in Deutschland, wir sind nicht gerne Anfänger. Sind wir nicht gerne. Ja, das ist doch bescheuert. Das sind doch eigentlich diejenigen, die immer wieder aufstehen, wo es nicht schön aussieht, die sich aber runterquälen und dann wieder hochfahren. Und das ist doch genau das, was wir jetzt an Mentalität brauchen, wo ich für auch Werbung machen möchte, zu sagen, hey, geh den Weg, nimm dir in der Woche mal 1-2 Stunden. Ich habe es jetzt wieder bei großen Unternehmen erlebt, die gesagt haben, jede Woche feiern wir, gucken wir uns an, was für neue KI-Tools rausgekommen sind, stellen uns die gegenseitig vor, probieren die aus, bumm.
Ja, ja, ja. Da gibt's ja immer herrlich die Artikel, was die alles falsch macht, wenn sie halluziniert und da taugt ja nix. Und schon mal hier 3 Beispiele, wie doof die ist und nee, braucht man nicht und so, ne? Und du denkst so, okay, ne, also mir geht's ein bisschen wie den Schachspielern.
Ja, ja, aber das ist ja was. Ich war begeistert von einem Artikel und zwar, du kennst noch Frank Laufenberg. Vom SWR3 wahrscheinlich, den müsstest du noch kennen. Frank Laufenberg hatte damals Musiksendung, auch WDR und so weiter und war Radiomoderator. Und ich habe einen Bericht über seinen Sohn gelesen. Der hat auf Helgoland das erste Radio in Deutschland, wo rein KI gesteuert ist. Mhm. Und jetzt kommt der Hammer. Die hatten die Wahl, ob sie das Radio zumachen, weil sie kein Personal mehr haben, oder ob sie das rein KI gesteuert machen. Und er hat sich entschieden, hat gesagt, nee, wir machen es KI gesteuert. Und jetzt kommt so Sachen wie, ja, wir haben einen Moderator recycelt, der schon seit 10 Jahren tot ist, der aber früher sehr beliebt war. Das heißt, die Stimme wieder genommen, mit den Angehörigen das abgeklärt und der moderiert jetzt wieder. Es entstehen ja auch verrückte Dinge. Es gibt eine Firma in der Schweiz, die bietet an, wenn du eine Stimmprobe hast von jemandem, der gestorben ist, wird der wieder als Bot quasi reaktiviert und du kannst dich mit dem weiter unterhalten, indem du den Charakter eingibst.
Ja, ja, ja. Es hat ja ein Teilnehmer an meinen Kursen, hat auch so einen Bot programmiert, der hieß Frag Martin.
Schön.
War natürlich große Ehre, ne? Und da hat er toll gemacht und da hättest du auch das Gesicht vorschalten können. Und dann wäre ich als Avatar gewesen und ich hätte geredet in allen Sprachen dieser Welt. Das ist jetzt nicht aus der Welt. Und dieser Gedanke, mit deinen Ahnen reden zu können, weil du könntest ja dann noch sagen, jetzt füttere die Tagebücher rein oder bei uns beiden die Podcasts von denen, deren Gedankengut, deren andere Aufzeichnung. Und aufgrund dieser Aufzeichnung und typischer Sprachbilder, die du so raushörst, können sich dann in 200 Jahren noch unsere Ururenkel sagen, ich frag mal Uropa Nico. Und vielleicht lachen sie sich auch kaputt, wie simpel das war. Oder sind noch ganz interessiert. Und das finde ich ja auch nochmal eine interessante Idee, wenn du das mit all deinen Ahnen machen kannst, weil die dokumentiert sind. Also du kannst deinen Uropa fragen, deinen Opa fragen, deinen Vater fragen. Ja. Und
aber überleg doch mal mit deinem Buch, mit deinem Buch. Ja, ja. Ich habe gerade immer nachgedacht, stell mal vor, es gibt so ein interaktives Hörbuch dann von deinem Buch. Du liest es vor und ich kann dich jederzeit zwischendrin, kann ich dich unterbrechen, kann sagen, Martin, bei dir fällt mir gerade folgende Frage ein bei der Stelle. Das wird irgendwann kommen jetzt. Das wird kommen. Ja, ja. Dass ich das interaktiv habe, dass ich mich mit dir, während du mir das Buch vorliest, kann ich mich mit dir darüber austauschen. Also insofern ist das ja auch wieder was, wo ich sage, hey.
Ja, ja. Und diese Blending-Zustände, und das ist interessant, also wenn du nicht mehr unterscheiden kannst. Rede ich jetzt mit Nico oder sitzt der jetzt irgendwo in Mallorca und hat nur seine KI angeschmissen? Das ist ja nicht aus der Welt.
Auch mit den Avataren, ja. Das ist ja der Turing-Test, ja, wo man dann genau das gemacht hat, wo man herausfinden wollte, wenn jemand mit einer KI sich unterhält, wenn er nicht mehr erkennen kann, dass es eine KI ist, sondern denkt, dass es ein Mensch ist. Ich sage immer den Studierenden, es werden jetzt Zeiten kommen demnächst. Wir kennen alle die Felder, die wir online anklicken müssen. Nein, ich bin kein Roboter, wo ich mich immer schwer tue, sage ich dir auch ehrlich, wo ich immer denke, da ist noch so ein kleines Stückchen von so einem Motorradrad noch vorne drin, muss ich das dazu nehmen oder nicht, diese Kacheln, weißt du? So, aber da wird's ja demnächst, das wird's auch geben in anderer Form, wo wir sagen, wenn wir uns mit jemandem unterhalten, da musst du wahrscheinlich auch den, ja, ich bin kein Roboter, zeig mir das, ja. Avatare, hey, wir werden das noch alles erleben, dass wahrscheinlich die Stimme von meinen Eltern geklont wird und die rufen mich an und sagen, ich bin im Krankenhaus und das stimmt nicht und es ist ein Fake. Dann sind wir ja wieder bei den Dingen, die negativ daraus gemacht werden können, ja?
Ja, klar. Ist ja die Frage, haben wir jetzt den Hebel umgelegt zum totalen Polizeikontrolle Orwellschen Welt oder merken wir, wow, da geht nochmal eine Kreativtüte auf, die vielleicht vergleichbar ist mit der Aufklärung. Ja, wo du auch sagst, wow, ja, was ist da nochmal an Gedankenwelten aufgegangen? Ja, Gleichberechtigung, Menschenrechte, Demokratie, alles Konstrukte, die vorher undenkbar waren, die plötzlich mehr in Wirkung gekommen sind. Und kann es nicht auch einen positiven Effekt auf unser Fühlen haben?
Das ist jetzt das Spannende, Martin, weil die Menschen, die jetzt den Podcast hören, da wird es ja Menschen geben, die sagen, ey, was die da erzählen, die machen sich das viel zu einfach.
Ja, ja, klar, weil es natürlich in der Gleichzeitigkeit alles passieren wird.
alles passieren. Es ist ja alles schon da. Und es liegt ja alles in dem Nullpunktfeld oder wie du es alles auch nennen willst. Es liegt ja da. Mhm. So, und die Frage ist jetzt, ob man nochmal Hinweise geben kann. Das ist gerade eine Frage, die mir durch den Kopf gegangen ist, weil wir sehen ja eher die Möglichkeiten. So höre ich das bei dir auch raus. Ist zumindest das, was bei mir in den Zwischenzeilen an.
Ja, ja.
So, und dann ist die Frage, kann man jemandem etwas mitgeben, der aber bisher sagt, nee, das ist nicht positiv.
Ja, der Harari lesen, unbedingt. Finde ich übrigens auch ganz wichtig, sein Buch Nexus, weil er natürlich auch schon sagt, ja, ja, so mit technischer Fortschritt, die Welt wird besser. Nee, muss nicht. Und natürlich kannst du Militärtechnologien dir ausdenken, Überwachungsstaat dir ausdenken, die krassester Natur sind. Und für mich ist es auch eine offene Frage. Also ich weiß es nicht, ob es gut wird oder nicht. Aber ich weiß, es ist nicht abschaltbar. Also diese Illusion, wir machen ein Moratorium. Der Ding läuft, so wie der Klimawandel läuft. Das hält keiner auf. Das sind Dinge, die uns passiert sind, ja, aber auch nicht von irgendwem irgendwie gemacht, sondern die aus diesem Feld heraus so entstanden sind, mit denen du dann jetzt umgehen musst.
Und die Frage ist aber jetzt, wo stecke ich meine Energie rein? In den Kampf gegen etwas oder in die Neugierde, sich drauf einzulassen? Und mal zu schauen. Und ich möchte noch eins bitte dazu sagen. Wir sind gerade auf dem Weg dahin. Es wird diesen AI-Act der EU geben. Der wird 26 kommen, wo auch ganz klar Dinge auf der ethischen Ebene geregelt sind. Als Beispiel, du musst ganz klar darstellen, wenn etwas von der KI erstellt wurde. Nehmen wir Beispiel Telefon-KI. Hochspannend, was die mittlerweile schon alles können. Aber das muss dann demnächst ganz klar gesagt werden, ich bin eine Telefon-KI und ich bin nicht der Peter Müller aus Bottrop. So, und das sind ja alles Dinge, die kommen. Also bitte ganz klar, bitte, wir müssen die Ethik im Blick haben. Und wir müssen auch sehen, dass die Menschen am Ende des Tages immer noch die Entscheidung treffen. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Aber der andere Punkt, einfach nutzen und nochmal Industrie 5.0 vielleicht nochmal den Bogen zu schlagen, industrielle Revolution, heißt, die EU sagt heute schon, dass Mensch-Roboter-Zusammenarbeit wird die Industrie 5.0, die industrielle Revolution 5.0. prägen. Es wird also um Automatisierung gehen, um kognitive Systeme, aber auch um Personalisierung. Dass ich nämlich dadurch, dass es mehr Automatisierung gibt, eigentlich auch mehr Personalisierung habe, in dem Fall, dass ich die Entscheidung treffe, dass ich aber auch mehr Zeit haben werde. Und die entscheidende Frage ist dann, wie setze ich die Zeit ein?
Und das ist ein schöner Punkt, also spätestens seit, ich sag mal, Dialektik der Aufklärung, ja, von Horkheimer und Adorno, wurde ja auch gesagt, dass die Aufklärung war gut, das vernünftige, logische Denken und Prozesse machen können und so weiter, hat uns aber nicht daran gehindert, ganz vernünftig mal Millionen Leute umzubringen. Und das eben unethisch zu benutzen und unverbunden mit dem Fühlen und unverbunden mit so einer Ausrichtung. Und da würde ich auch sagen, oh ja, da sehe ich natürlich auch so eine größere Lücke, um es mal nicht Gefahr zu nennen, dass diese Verbundenheit mit der Ethik und mit dem Fühlen eben nicht gegeben ist und dass dieses Expertenwissen eben viel mehr in Optimierungslogiken geht und, was weiß ich, kapitalistische Vermehrungsoption, ja, und eben nicht in die schöne neue Welt, wo wir mehr fühlen können und mehr in Verbindung gehen und diese Freizeit nutzen. Diese Umdeutung der Sinngebung in ein ethischeres Narrativ, das steht noch aus.
Aber wie schön wäre das, wenn wir jetzt nochmal wirklich eine Renaissance der Gefühle haben werden. Und wenn wir da nochmal ein Zeitalter der Gefühle, der Intuition, der Empathie, würde ich abfeiern, ne? Und was ich immer wieder höre ist, ja, aber die KI, die ist ja dann völlig unmenschlich und die kann ja dann auch ganz anders Entscheidungen treffen und hin und her. Ich glaube, dass Emotionen uns zu Menschen machen, die absolut unmenschlich in bestimmten Situationen reagieren. Gucken wir uns Kriegssituationen an, wie viel ist da durch Gefühle geprägt, sei es Rache, sei es Hass und Co., so dass Menschen komplett, in meiner Vorstellung, komplett unreflektiert handeln, wie wahrscheinlich eine KI niemals handeln würde, weil sie gewisse Regeln vorgegeben kriegt und diese Gefühle eben nicht kennt. Ich glaube, es gibt nichts Brutaleres als Menschen.
Genau, und deswegen machen wir ja so ein bisschen die Unterscheidung zwischen den Emotionen, das ist das unreflektierte, aufgeladene, und dem Gefühl, okay, mir geht's gerade so und so, ne? Und da hast du ja schon theoretisch jetzt, wenn man so framen will, die Bewusstheit mit drin. Aber da sehe ich auch, dass der Mensch an sich das kritische Element ist und nicht die KI. Ja, die KI ist ein geiles Werkzeug, ne, fantastisch. Wie auch das Internet, ne, ob ich da jetzt Hunde, Katzen und Menschen beim Kopulieren mir angucke oder eben mich total bilde, ja, das ist immer noch der Mensch davor, ne.
Aber ich finde es großartig. Ich finde großartig, dass euer Buch kommt zur richtigen Zeit. Und da freue ich mich sehr drauf. Also bin ich sehr gespannt.
Ja, weil wir eben auch auf diesen konstruktivistischen Part eingehen. Und das finde ich auch interessant. Man sagt ja so, dass die Gene sich über die Körper multiplizieren und verändern und evolutionieren. Und die Meme über die Gehirne. Mhm. Und jetzt hast du schon so einen Meme-Multiplikator gehabt im Internet. Und jetzt hast du nochmal einen Meme-Treiber mit der KI, wo du nicht genau weißt, welche Gedankeninhalte werden eigentlich wie in Evolution und in Wirkung kommen. Und das hängt dann wiederum von der Resonanz der Menschen ab. Also wo sagen wir, genau, das nehme ich. Und wo sagen wir, nee, mache ich nicht. Und da sind wir wieder bei deinem, was du gesagt hast, das Fühlen, das ethische Umgehen damit. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und deswegen braucht es ja die innere Entwicklung von Führung, um diesen Aspekt überhaupt zu sehen und dann, wie Harari das sagt, Selbstkorrekturmechanismen einbauen, die mit ethischem Blick darauf schauen können.
Super schön. Und das hat mich gerade daran erinnert, der Konstruktivismus, von dem du erzählt hast. Du hast eben beschrieben, wie einige auch in sozialen Medien miteinander umgehen. Ich habe das erlebt mit Konstruktivismus bei LinkedIn, dass ich irgendwo unter einem Beitrag drunter geschrieben habe, ja, ist ja super, wie man so Interpretation und sich die Welt durch seine Filter sieht. Und dann schrieb jemand drunter, nee. Also das ist ja vulgär Konstruktivismus und ob ich den Begriff nicht kennen würde. Und wo ich dann immer mich wundere, wie die Menschen darauf eingehen online. Das werde ich nie verstehen. Ich werde nie verstehen, wie man in kilometerlangen gefühlten Dialogen online, wo Menschen sich nicht kennen, sich gegenseitig angreifen, runtermachen, überzeugen müssen.
So haltungsspezifisch ist das total korrektes Verhalten. Weil du die nächste Schleife nicht siehst.
Ja, genau.
Da hast du ein Blank, ne?
Aber das ist spannend. Also insofern, ich freue mich sehr auf euer Buch, bin sehr gespannt drauf. Und ich glaube, dass wir da diese Verbindung vielleicht hinbekommen, auf der einen Seite sagen und das vielleicht so die, auch da den letzten Bogen zu finden. Lass uns doch einfach auf der menschlichen Ebene nochmal Dinge anheben, nämlich alles, was das Fühlen angeht, was Intuition angeht, was Empathie angeht, was kritisches Denken angeht. Und gleichzeitig aber sagen, lass uns auch angucken, was um uns herum passiert und auch so ein Stück weit eine Technologieaffinität zu bekommen. Und die bekomme ich nicht über, oh, ich hab sie oder ich hab sie nicht, sondern ich bekomme sie wie vieles andere auch einfach übers Neugierde, Mut, Lust drauf haben, sich mit auseinanderzusetzen. So erlebe ich das. Und das möchte ich gerne den Menschen draußen mitgeben, genauso wie meinen Studierenden. Hey, probier es aus. Gucke, wie du es nutzen kannst. Und vielleicht da noch eine Geschichte von meinem Vater, der ist 75. Ja, habe ich irgendwann mal erzählt von ChatGPT und dann rief er mich irgendwann an und sagte, hör mal, ich habe es jetzt mal ausprobiert. Der schreibt ja unglaublich schnell. Sag ich, ja. Aber das Geile war, er kommt wieder aus dem Urlaub, ist im Urlaub schwer gefallen, kommt wieder, hat Arztberichte dabei, ohne Ende, alle auf Türkisch. Und die Reisekrankenversicherung möchte es gerne auf Deutsch haben. 10 Minuten später waren die Dinger übersetzt und ich sag, das ist doch gelebte Unterstützung, das ist Zusammenarbeit, das ist Kollaboration, wo ich sag, was hätten wir da gemacht vor 10 Jahren? Also insofern, lass uns gemeinsam gucken, wie wir die Dinge draus machen können und wir gestalten ja ein Stück weit die Zukunft mit.
Genau, und dazu gehört auch der kreative Irrtum, ja, und wahrscheinlich sind viele unserer Überlegungen vollkommen irrtümlich. Und in 2 Jahren hören wir uns wieder und sagen, das ist ganz anders rausgekommen. Ne? Ich bin gespannt und danke dir für den Austausch und für auch deinen forschenden Blick und das Zulassen der Ungewissheit mit diesem großen neuen Werkzeug, was unter uns weilt. Ne?
Ja, ich find's wieder mal sehr schön, wie wir zwar uns treffen, wir können da gefühlt stundenlang weiter reden und das gefällt mir sehr gut. Also jetzt muss man überlegen, was das nächste Projekt ist, obwohl vielleicht haben wir ja schon eins im Sommer, haben wir eben besprochen. Also insofern, ich freue mich riesig auf alles Weitere, finde dein erstes Buch, eure Bücher toll, finde eure Arbeit super, super hilfreich und auch für die Gesellschaft. Macht weiter so und ich freue mich auf euer nächstes Buch und in diesem Sinne vielen Dank für die Einladung.
Danke, Nico.
Bis bald, lieber Martin.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.